Und jetzt kriegst du dann Durst, willst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 193. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und normalerweise verkosten wir jede Woche einen Wein und der eine weiß nie, was die andere mitbringt und umgekehrt. Aber seit letzter Woche ist es jetzt für ein paar Wochen anders.
Ganz, ganz anders. Wir nehmen euch ab jetzt, also eigentlich ab letzter Woche schon, immer eine Folge unserer Deutschlandtour mit. Letzte Woche waren wir beim Stefan Krämer. Yes. Also tatsächlich alles auf einmal, ihr wisst ja Bescheid, aber letzte Woche haben wir euch die erste Folge von unserer Tour mitgebracht mit dem Stefan Krämer und dem wunderschönen Silvaner Silex 2020. Sau gute Folgen waren, ganz ehrlich.
Ja, voll cool.
Man darf keine Lieblingsfolgen haben, aber es gibt manche, die einfach vom Gespräch her so einen coolen Flow haben. Und das war auf jeden Fall einer davon. Und ich finde, der Stefan hat sich extrem auf diese ganze Diskussion einlassen. Es war super, super cool, mit ihm zu reden.
Voll
und der
interessant,
war natürlich auch cool.
Und da das und ganze Silvaner-Thema einfach genau, einmal im Detail durchzugehen.
Auch Franken so kennenzulernen, war extrem spannend. Und über diese Region zu diskutieren, die ja nicht unbedingt die einfachste ist, was er ja wirklich auch selber zugibt, der Stefan.
So ist es.
Ja, war einfach extrem cool. Apropos extrem cool.
Yes.
Bei absoluten Herzensmenschen waren wir quasi am Start unserer Tour eigentlich.
Genau,
bei
da haben wir eigentlich Gut angefangen.
Yes, genau. Ganz genau, in Baden-Württemberg. Genau gesagt, in Württemberg, ne? Baden darf man da gar nicht dazu sagen. Meine Region ist Württemberg. Und zwar in Ulbach, so ein bisschen außerhalb von Stuttgart. Kleines Gut, Dani und Freddy, beste Menschen.
Sau schön.
Mehr brauche ich eigentlich gar nicht sagen dazu.
Yes.
Viel richtig, Spaß. Richtig schön bei einer. Viel Spaß.
Genau, hört es euch an.
Heute sind wir wieder unterwegs und zwar sind wir diesmal bei Stuttgart in Ulbach und zwar bei Daniel und Friederike vom Kleinen Gut. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, Folge 117 war über die zwei und heute sind wir tatsächlich da. Org.
Ja, voll leibend. Schön,
danke,
dass wir da sein
seid
dürfen. Ja. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Schön, dass ihr da seid.
Und wir haben schon was im Glas.
Was Rotes.
Ja, was Rotes, Michi, was Strahlendes Rotes.
Wenn du dich nur erinnern kannst,
ja.
Folge 117.
Riesling 21.
Und
Rouge
21. Rouge
21, korrekt.
Ganz genau, also ich habe da zwei Sachen gegeben damals.
Stimmt.
Und heute haben wir, ich gehe davon aus, einen Ausbau aus dem Rouge.
Das ist gut möglich.
Ich kann mich noch erinnern, ihr habt es damals... Ich glaube, damals hat es in Spätburgunder auch noch nicht gegeben, 21. Ich glaube, damals war alles im Rouge und im Mordeswaff.
Ja.
Aber
21 gab es auch noch keinen Mordeswaff.
Ah, wirklich?
Aha.
War das erst 22 dann?
Das war ein Katastrophenjahr. Da haben wir alles sehr komprimiert in drei Weine rein. Da haben wir nur den Riesling reinsortig gemacht. Ja. Dann haben wir Rouge gemacht. Trollinger war wirklich schlimmer Ausfall bei uns.
Ja.
Wir haben probiert, komplett auf Pestizide zu verzichten, haben nur mit Kompostextrakten und Tees gespritzt und sind dann wirklich in ein ganz nasses Jahr reingelaufen und haben extrem viel gelernt.
Ja, das glaube ich. Wir mussten deswegen auch 2 bis 3 Mal die Woche spritzen und es hat wenig gebracht.
Es ist schon Sache, ne? Die ganze
bitter.
Arbeit.
Ja, wir waren brutal motiviert, das Kupfer zu minimieren, weil
ja,
wir sind so ein bisschen Bodenfetischisten und würden so gerne auf das Kupfer verzichten. Aber ja, wir haben jetzt dadurch extrem viel gelernt, wissen, welche Weinberge stabiler sind, wo du vielleicht ein bisschen enger, engmaschiger dranbleiben musst.
Ja.
Und wir haben die nackte Wahrheit erlebt.
Ja, ja, klar. Du lernst halt dann ganz viel draus, aber es ist halt auch, es tut halt auch weh.
Ja, aber Schaden macht klug, das müssen wir leider immer wieder erfahren.
Ja, na sicher, also da lernst du halt wirklich sehr, 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 sehr viel, aber es ist halt der harte Weg.
So ist
ja,
es.
Ja, wir probieren da auch die Angst zu verlieren, Fehler zu machen.
Ja.
Wir haben ja vorher schon kurz angerissen, dass wir, ja, wenn wir überall Perfektion wollten, dann kämen wir gar nicht vorwärts. Wir machen jetzt kleine Familie, keine Angestellten, machen 5 Hektar.
Voll.
Und
das kann sich nicht ausgehen mit Perfektionismus.
Da kommen wir nicht weit.
Ja, aber wir probieren halt immer mehr so auf die Natur zu vertrauen auch. Das ist ein total schöner Weg, ein spannender Weg für die Zukunft.
Aber nicht der leichteste.
Nein.
Ich glaube doch. Ich glaube, es ist der leichtere Weg. Also zumindest für mich persönlich.
Mhm. Ja gut, das wiederum ist was anderes.
Es kommt aber auch auf die Jahreszeit drauf an.
Ja. Du weißt es, jetzt in der Jahreszeit ist es leichter gesagt, als wie ein bisschen später dann.
Ja, genau.
Aber das ist schon ein geiles Privileg, das wir einfach haben, dass wir im Winter ein bisschen langsamer gehen dürfen und dann werden die Tage länger und dann werden die Kräfte größer und im Sommer müssen wir rennen und im Herbst. Mhm. Aber da ist dann auch irgendwann, kannst die Ernte eines Jahres einfahren. Das
ist immer ein gutes Gefühl.
Das
wenn du so merkst, jetzt geht's endlich los, jetzt kommen die Trauben nach Hause. Es fühlt sich richtig gut an, bevor dann wieder das Tief kommt, wo man keine Energie mehr hat während dem Herbst.
Mhm. Und das darf dann auch sein, glaube ich, im Winter. Aber jetzt haben wir vom Wein abgelenkt.
Ein Klassiker.
Das, was wir da im Glas haben, ist auf jeden Fall mal sehr schön. So. Punkt 1.
Guter Start, Michi.
Sehr, sehr guter Top. Start, ja. Gell? Da ist in der Nase, habe ich gleich mal so Steinmehl so ein bisschen drüber gestrahlt.
Ja, Steinmehl, dann hast richtig schön, ich finde richtig, richtig rote Frucht.
Richtig drin. Rot, ja, richtig helles Rot.
Voll und ich finde so ein bisschen was Speckiges, was da drinnen.
Ja, so eine schöne Würze dazu, ja. Genau. Ja. Und das, es schreit, finde ich, in der Nase schon nach Saft. Und es ist im Gaumen natürlich auch Saft.
Das liefert es halt
auch. Herrlich.
Ja, wir haben gedacht, wir wollen jetzt keinen Knockout am Morgen für euch. Es ist ja ein wunderschöner Tag heute und wir sind eher noch früh am Tag.
Voll.
Ja. Seid früh aufgestanden, ihr wollt euch jetzt nicht K.O. schlagen.
Ja, gut. Ich bezweifle, dass du einen Wein mitbringen hättest können oder ihren Wein mitbringen könntest, der irgendwen K.O. schlagt.
Nee, aber.
Du hättest was ganz Neues machen
müssen. Ja, ganz genau. Wenig bis keine Auswahl.
Ja, eben. Aber ja, sehr rücksichtsvoll, danke.
Ja, im Prinzip suchen wir schon eher die zarten Linien im Wein.
Ja, und das ist
die Frische, den Saft, das bringt auch hier die Geologie mit. Also dieser Tonboden, den wir haben, der ist eigentlich, der kann eine tolle Juicigkeit, so eine Saftigkeit.
Ja. Der liefert da halt auch.
Das liefert voll. Schönes Tannin hinten, das da ja, einfach genau. Zusammendruckt und der richtig halt Speichelfluss macht ohne Ende. Du willst sofort den nächsten Schluck machen. Hm. Super Säure. Das ist richtig geil.
Yes.
Und auch
rind
wieder
unendlich.
Rote Frucht, sehr fein, sehr saftig, wie schon gesagt.
Mhm.
Schöne Würze dazu. Kann man Flasche austrinken?
Kann man Flasche schnell austrinken.
Mhm. Sehr gut.
Ist es das, wo man Flasche schnell austrinken können soll?
Ist immer gut, wenn man eine Flasche gut austrinken
kann. Ja, das ist schon so ein Anspruch von unten bis oben. Ja.
Es trifft halt auf alle von euren Sachen zu. Ja, ist einfach so.
Jetzt hat sich so ein bisschen so eine Dreidimensionalität entwickelt, so langsam in unser Sortiment rein. Also wir fangen ja gutsweinmäßig bei Vin de Soif an, wirklich Durstlöscher.
Ja,
aber auch beim Grand Cru haben wir eigentlich den Anspruch, dass das zwar reichhaltig ist, aber es muss nicht zu laut sein und es soll trotzdem Saft haben.
Alle eure Weine erinnern. Also das haben wir ja bis jetzt bei jedem einzelnen Mal, wo wir bei euch verkosten haben dürfen. Du warst ja mittlerweile schon zweimal in Wien, seitdem wir uns kennen.
Mhm.
Du warst, glaube ich, noch nie mit.
Nee, wir haben zwei Mädels, zwei Jahre und 4 Jahre und das klappt bisher.
Die brauchen noch eine Mama.
Noch nicht so ganz, sicher. Dass ich dann da immer mitgehe. Für 2 bis 4 Nächte.
Und die sind eigentlich entspannt zum Reisen, die würden auch mitkommen, aber eigentlich ist es dann scheiße, wenn wir dann nur mit dem halben Kopf da bei den Kindern sind.
Sicher. Ja, auf jeden Fall. Beide Male hast du einiges an Weinen mitgehabt und es war immer einfach bei jedem einzelnen Trinkfluss und halt immer so schön.
Ja.
Immer diese Balance auch. Das ist was, und das kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern bei unserer ersten Folgen, wo wir sehr übereinkommen sind. Balance.
Ja, da, Balance ist auch da wahnsinnig schön, weil das hat urviel Tiefe, das hat urviel Länge und trotzdem hat es halt diesen totalen Trinkfluss. Also das finde ich immer so schön, weil ich kann mich da hinsetzen und kann über das jetzt da 2 Stunden diskutieren, aber ich kann auch die Flaschen austrinken. Und das ist halt so, diese Balance, das haben meiner Meinung nach wenige Weine, aber die es haben, das sind genau die Weine, die ich haben will. Die möchte ich finden und das ist genau in dieser Kategorie.
Ja, wir suchen, also ein großer Wein muss für uns jetzt nicht brutal Testosteron geladen, maskulin sein und laut. Ich finde es geil, wenn da ein sublimer Unterbau ist, wenn da so auch eine Fragilität da ist.
Voll.
Und aber ein großer Wein soll eigentlich die Augen aufreißen und nicht beschweren. Der soll dich leicht machen und auch eine Weile da sein. Also auch wenn der nicht laut und exorbitant Tanninbombe ist oder so, aber eine Kraft in die Tiefe rein, die sich eher sublim äußert und leicht.
Das ist, also genau das macht's, ne? Das erhebt und gleichzeitig hast du aber trotzdem Tannin, das da ist, das dich begleitet auf dem gesamten Weg, das aber gleichzeitig auch reif ist, das nicht unreif ist und trotzdem ist das so frisch. Also das finde ich immer so, weil man kann schnell mal einen Wein machen, der halt ja frisch ist, der aber halt dann irgendwie ins Grüne geht und halt, wo du halt sofort merkst, es ist nicht hundertprozentig in der Reife. Das ist halt sehr schön am Punkt. Mhm. Das gefällt mir extrem gut. Ja. So, Rebsorte.
Also, ihr habt, und das haben wir schon ein paar Mal durchgegangen, natürlich Trollinger, den du gerade angesprochen hast vorher, aber ihr habt auch wunderschöne Spätburgunder und Lemberger. Lemberger würde ich jetzt ausschließen, weil da kann ich mich nur besser, also ich kann mich zumindest nur erinnern, dass ich den das letzte Mal verkostet habe und der hat nur ein bisschen ein tieferes Tanningerüst gehabt. Aber vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung, ich weiß es nicht.
Ich wäre vom Gefühl her auf Spätburgunder gegangen. Ja.
Ja, genau. Ist es euch ein Spätburgunder? Ja. Sehr gut.
Noch nicht am Markt. Mhm. Den bringen wir jetzt auf Ostern.
Mhm. Aber es ist 23.
Ja.
Ja. Ja.
Das heißt direkt aus dem Fass.
Ja.
Also ja, gefüllt haben wir im September.
Ja. Also Spätburgunder ist eine ganz große Liebe von uns, auf jeden Fall. Ja. Hab ja auch
zu Recht
die Ehre gehabt, im Chambertin schon arbeiten zu können, für Jean-Louis Trappé. Und,
war schön dort. Auch ich habe auch ein bisschen helfen dürfen.
Sehr gut.
Und das ist schon ein Faszinosum für uns. Und auch wenn unser Farming ganz anders ist als im Burgund, aber ja, die Fragilität von Pinot ist für uns einfach das, was uns gut tut. Schon oder nicht die Fragilität, aber der Charakter.
Schon eine Lieblingssorte von uns.
Und das ist auch, unser Sortiment fokussiert sich jetzt ein bisschen auf Chardonnay Spätburgunder und Riesling Lemberger. Das Trollinger packen wir nur mehr eher eben ins Trinkigkeit, ins Gutswein-Level.
Ja. Und wenn die Qualität gegeben ist, eben auch mal ein Nackt-Trollinger.
Ja.
Aber den wird es auch nicht jedes Jahr geben.
Das gibt das Jahr dazu, wo einfach so eine tolle Licht- und Tanninqualität da ist, dass unsere Art der Genetik da auch eben ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Und dann machen wir das sehr gerne. Und ansonsten fühlen wir uns auch total wohl mit so einem saftigen Trinkwein.
Ja. Voll, natürlich.
Also Trollinger, ja.
Ja.
Das ist Heritage. Das
Heritage.
Ist das gehört zu unserem Erbe.
Ja, cool. Finde ich auch super.
Ja, ein bisschen gereizt hat es mich auch, weil es eben auch so ein fragiles Ding ist. Also das kriegt sofort Sonnenbrand, sofort Mehltau.
Sonnenbrand sogar.
Gern zu kalt, gern zu heiß. Im Prinzip, da kann man wirklich nach Balance suchen und da kann man wirklich auch im Farming arbeiten, um dem...
Der braucht viel Aufmerksamkeit.
Ja, ich glaube, das Ökosystem, und da muss man sich auch manchmal Geduld lassen, der profitiert von einem stabilen Weingarten, von einem stabilen Ökosystem.
Aber das heißt, der ist eindeutig schwieriger als Spätburgunder, sagt sie ja.
Ja.
Okay.
Weil die Leute immer über Spätburgunder
sagen. Nein, weil Spätburgunder ist ja schon auch nicht so easy, ne?
Ja. Also du kriegst aus dem Spätburgunder schon nochmal was Orchestraleres hin, würde ich jetzt sagen, als im Trollinger. Ja. Was Symphonischeres ist jetzt bisher unsere Erfahrung. Auch wenn du schon die Trauben anschaust, das sind ja manchmal wie Kirschen mit dünnen Schalen. Die haben einfach viel Saft und wenig Schale. Und ja, in der Schale haben wir eben auch ganz viel Mineralik und Spurenelemente, die sich da anreichern, mit denen wir auch immer in der Vinifikation spielen, wollen da auch irgendwie so ein bisschen die Balance finden, dass es zart bleibt, aber gern auch ein bisschen, Gerbstoff bringt auch manchmal einfach noch ein bisschen die sublime Länge rein.
Also,
das ist dann viel Gefühlssache tatsächlich. Das entscheidet sich im Herbst, wie die Traube dir gegenübersteht.
Wo kriegt man das her jetzt?
Wo kann man es dann kaufen? Wo wird es dann geben?
Bei allen unseren Händlern. Ja. Also, ja,
Händler durften auch noch nicht verkosten. Ihr seid
wirklich.
Ja,
das bindet man alle auf den Nasen. Jawohl.
Das ist auch nur ein Fass. Das ist schon so ein bisschen das, was wir, also das war für uns das Fass, das sich sehr gut angefühlt hat. Also es wird die Basis geben, Spätburgunder, die kleinen Gärten aus unseren Village-Weinbergen quasi. Ja. Mhm. Und das ist so das Herzstück. Da haben wir auch ganz tolle Genetik, eine französische Genetik. Mein Onkel hat die angelegt in der Genossenschaft damals. Hat es keiner verstanden, warum er da jetzt jede Reihe einen anderen französischen Klon nimmt und teilweise auch Selektionen, massale Selektionen aus dem Burgund geholt hat. Wurde da eher ausgelacht und jetzt sind wir aber brutal happy, dass wir da.
Naja, für euch ist jetzt geil.
Das ist so ein Schatz.
Aber damals, also ich verstehe schon den Zugang, dass man damals gesagt hat, warum machst du das, wenn du dann das in die Genossenschaft lieferst? Na, ist jetzt schon wirklich nur persönliche Leidenschaft oder woher ist das gekommen?
Ja, der hat eine Leidenschaft. Der ist viel nach Frankreich gefahren. Der hat auch witzige Sachen gemacht. Er hat in super steile Südlagen Gewürztraminer gepflanzt, wie Elsass Grand Cru, schätze ich es vor. Also er ist gestorben. Ich kann ihn leider nicht mehr fragen.
Yeah.
Und er hat zum Glück vor 20 Jahren angefangen, schon eine ganz reichhaltige Chardonnay-Genetik immer. Also wenn er auf Urlaub gegangen ist, ist er immer an den Rebschulen und hat Reben mitgebracht.
Ist der lustig.
Ja. Und davon profitieren wir schon. Ich glaube, das gibt Tiefe in Zukunft. Weil sonst halt leider in Deutschland, so was Genetik angeht, nicht immer so ein toller Fokus gelegt wurde. Also in der Nachkriegszeit, vor allem die Schwaben, die wollten wieder raus aus dem Tal und Menge erzeugen.
Ja,
und da war jetzt der Fokus nicht immer nur auf der besten Pflanze oder auf der reichhaltigsten Pflanze, sondern eher ein Klon, viel Ertrag,
ja, sicher.
Und einfaches damit. Farming. Das stand da mehr im Vordergrund. Und das hatte sicher auch, die hatten auch ihre Gründe, warum sie es gemacht haben.
Natürlich.
Aber wenn ich mir überlege, wie Jean-Louis und seine Eltern schon immer die besten Stöcke im Chambertin markieren und die dann wieder ziehen und das Rebholz vermehren und was die da für eine Reichhaltigkeit an, also jeder Stock ist gefühlt hat eine andere Traube und dass das mehr Komplexität nachher wieder in die Weine bringt, das ist
macht ganz Sinn.
Da haben wir zum Glück einen Onkel gehabt, der da schon so ein bisschen ein Händchen dafür hatte.
Ja, sehr cool.
Aber das heißt, bei euren Händlern, um nochmal kurz auf den Wein zurückzukommen.
Genau, also euch gibt es bei Weinskandal in Österreich. Ja. Euch gibt es bei Offgrid in Stuttgart.
Genau.
Euch gibt es bei, ich glaube, Ecrim Bottles
in Berlin. Genau. Und dann ist in Deutschland schon rar gesät.
Passt. Genau. Und Österreich war nur Weinskandal.
Genau, exklusiv.
Also da findet ihr es.
Genau. Und das sind auch nur, das ist ein Fassel, das waren knapp 300 Flaschen. Das ist relativ rar. Da gibt es nicht so viel davon.
Ja, das heißt, ihr müsst schauen, dass das kriegt, Freunde. Das
ist für uns so ein bisschen halt das, was wir, wo wir hinwollen mit dem Wein.
Ja.
Ich kann mir sogar noch einen Tick mehr Reife vorstellen, auch im Spätburgunder. Das ist jetzt auch aber ein Jahrgangsausdruck. Also 23 hatten wir dann echt ganz viel Regen kurz vor der Ernte.
Mhm.
Das heißt, wir hatten nicht die stabilsten Bedingungen. Also ich hätte gern auch noch mal einen Tick mehr Reife, einen Tick mehr Tanninqualität reingeholt. Mhm. Aber bevor einem dann die Schalen platzen und du Matsch erntest, gehen wir dann lieber rein. Dann hat der Wein halt nur 12 oder 11,5.
Mhm.
Der hat da schon seine Reife. Aber gerade, also wir kauen dann auch viel noch die Kerne und die Rappen. Da könnte es noch ein bisschen mehr in Richtung Mandel gehen, Nussiges gehen. Mhm. Da würden wir noch ein bisschen ausreizen, wenn das Jahr das hergibt. Aber sonst, Anreicherung oder sowas kommt einfach nicht in Frage. Das wird einfach so genommen. Wir haben es jetzt nur 9 Monate im Fass gelassen, weil Spätburgunder halt echt auch noch seine schöne Frucht behält. Und dann im zweiten Winter bei uns auch gerne mal so ein bisschen oxidativer wird. Und das ist ja aber auch ein bisschen ein Trend, den wir in Frankreich jetzt viel gesehen haben im Burgund. Also Le Roy hat nach 9 Monaten viele Grand Crus schon wieder gefüllt. Da gibt es wieder so einen Fokus zur Frucht, den wir gut verstehen können bei Spätburgunder.
Ja. Mhm. Ja. Das will ich schon haben. Ich will diesen Saft und diese Fruchtigkeit schon auch behalten. Ja. Finde ich auch sehr gut. Und was wird das kosten, Pi mal Daumen? Oder also, ist das noch offen?
Das ist noch nicht ganz ausgeklügelt.
Nee, Freddy sagt, da sollen wir jetzt schon mal eine Duftmarke setzen. Die
auf jeden Fall.
Nee. Preisfindung ist immer eine sehr schwierige
Frage. Aber das wird Richtung 50 Euro die Flasche gehen.
Yes. Ja, fair. Also ja. Das würde ich auf aber jeden da Fall Richtung 50 Euro die Flasche stellen, bitte. Ja.
Ein unglaubliche Arbeit dahinter, ein ganz kleiner Ertrag.
Das, Mini-Ertrag.
Das ist wirklich ein kleines Fass aus 15, 16 Ar. Wo die Genossenschaft ein Dutzendfaches davon erntet, normal.
Ja, das glaube ich schon.
Ja. Aber es hat auch viel damit zu tun, dass wir total in Umstellung sind, den Reben jetzt Zeit geben, die Böden zulassen, dass die Pilze und die Organik sich aufbauen kann und arbeiten kann. Und wenn wir jetzt da die Böden permanent offen halten würden, hätten wir da auch noch einen höheren Ertrag. Aber wir glauben daran, dass diese zarte Schicht des Bodens, wo so viel Organik sich abspielt, Mikroorganismen, die so schön der Rebe auf so einem einfachen Weg Spurenelemente und Nährstoffe zur Verfügung stellen können, das wollen wir in Ruhe lassen. Also auf einem Quadratmeter hat es über 40.000 Kilometer Pilzfäden. Und über die kommunizieren die Reben und da passiert so viel Austausch und die Pilze und Mikroorganismen, die filtern, zersetzen, fressen da alles und das sind so geniale Prozesse, die wir eigentlich in Ruhe aufbauen lassen wollen und laufen lassen wollen und da nicht permanent reingrätschen mit Oxidation, mit Pflug, was auch stellenweise seine Berechtigung hat, aber auf die lange Sicht gesehen ist das total spannend. Ich glaube, dass das ein total spannender Weg ist, auch nochmal Reichhaltigkeit, Fülle reinzukriegen. Mhm. Und vor allem die Reben sind dann widerstandsfähiger.
Ja.
Wir haben es mit dem Klimawandel zu tun. Wir haben sehr trockene Sommer. Und wenn wir dann aber einen bedeckten Boden haben mit Mikroorganismen, die da in der Bodenlösung noch unglaublich viel mobil machen, haben wir weniger Stress in den heißen Sommern. Und dann wieder balanciertere Ausreifung für die Rebe, die hat weniger Stress und hoffentlich wieder einen balancierteren Wein. Dadurch müssen wir weniger mit dem Traktor durch die Reben fahren, weniger Arbeit. Müssen aber schon beobachten, ja, wo es. Wir haben in dieser Übergangsphase schon gemerkt, dass die Reben auch erstmal zu schaffen haben mit dieser ganzen Kräutervielfalt.
Ja. Na klar, das ist ja damals kurzzeitig schon wieder Stress, aber dafür langfristig hast du halt Widerstandsfähigkeit, hast halt einfach ein bisschen ein Learning schon von dem, dass da nicht alles immer so einfach geht. Ne?
Absolut. Und ein geiles, elastisches Ökosystem, das so cool reagieren kann. Weißt, du baust eine Samenvielfalt auf, die dir dann in einem nassen Jahr eigentlich das Wasser aus dem Boden ziehen kann durch die großblättrigen Kräuter. Und in einem trockenen Jahr eher dieses feinstängelige, das Schatten gibt und wenig Wasser braucht. Und das ist, ja, die Natur ist so geil.
Ja.
Das ist so schön zu beobachten und das ist ganz große Freude eigentlich so zu arbeiten für uns, das zu beobachten. Und
Das merkt man zu 100%, wenn man euch dazu hört.
Hundertprozentig, aber das kann ich mir einfach vom letzten Telefonat erinnern.
Ja.
Das war so diese Quintessenz, die ich aus dem Ganzen rausgezogen habe.
Ja,
wie essentiell das für euch ist, mit dem Weingarten zu arbeiten, mit den Böden zu arbeiten und vor allem die aufzubauen. Ne? Also gerade nach diesem 8 Jahre fremd bewirtschaftet. Aber bevor wir da jetzt noch tiefer reingehen, gehen wir den Schritt zurück und starten mit euren Geschichten. Wir haben das ja bei Folge 117 schon so ein bisschen erzählt gehabt, aber ich würde es ganz gern von euch zwei nochmal hören.
Yes.
Wie seid ihr zwar da hergekommen? Wie ist das passiert?
Ah, wir sind hier geboren.
Ich einmal über den Hügel drüber und Dani kommt hier aus Ulbach.
Wir sind zusammen auf die Schule gegangen.
Zusammen Abi gemacht.
Ja, und die Rebenseite, die liegt eher bei uns in der Muttermilch. da gibt es schon einige Generationen Weinbau.
Mhm.
Und ja, dich hat es erstmal nach Freiburg verschlagen. Ja. Physiotherapie.
Und aber halt die ganze Zeit an der Seite vom Dani. Eigentlich seinen kompletten Weg mit dem Wein bin ich mitgegangen. Hab bei fast jedem Praktika war ich auch dabei, hab mitgeholfen, wo ich konnte.
Ja, seit seit wir 17 sind, bewirtschaften wir ein kleines Rebstück, haben wir immer zusammen gemacht.
Ja. Wow. Merlot.
Ah, das ist der Merlot gewesen.
Ja.
Siehst du, das habe ich gar nicht gewusst.
Das Häusle.
Das Häusle.
Süß.
Ja, aber so, das war jetzt nicht klar, dass ich mal oder dass wir mal Wein machen.
Ich will gerade sagen, also.
Das war hier alles sehr genossenschaftlich geprägt und einfach auch eine Landwirtschaft, mit der ich mich jetzt nicht so identifizieren kann. Hm. Ich habe halt immer eher so den Druck, der dahinter steht, mitbekommen.
Ja.
Aber halt dann auch, mit 14 wird man hier konfirmiert und kriegt dann seinen ersten Schluck Wein und das hat sich schon schnell einen Kosmos aufgemacht, muss ich sagen. Und da war eher die Überlegung, in die Wirtschaft zu gehen und irgendwann vielleicht kann man es kombinieren, Weinwirtschaft, und dann halt immer stärker der Drang, die Sachen von der Pike aufzulernen.
Ja.
Ja.
Und dann auch irgendwann zu sagen, okay, jetzt mache ich die Ausbildung, selbst wenn ich was ganz anderes mache, aber ich kann in den Boden greifen.
Ja.
Das war mir auch erstmal wichtiger, als im Hörsaal zu sitzen und da jetzt direkt irgendwie das theoretisch zu lernen.
Mhm.
Und so hat sich dann so ein bisschen...
Ja, ich würde sagen, der Wunsch hat sich dann schon bei dir recht schnell aufgetan, den eigenen Wein zu machen, nach deinen Vorstellungen auch oder inzwischen nach unseren Vorstellungen, aber es ist schnell ein großer Traum von dir geworden.
Oder zumindest will man ja ein Leben führen, das sich stimmig anfühlt.
Mhm. Ja.
Und das ist eigentlich der Weg nach wie vor. Und vielleicht haben wir uns getraut, in die Richtung zu gehen und auch die Familie zu überzeugen, hey, da schlummert ein Schatz und den wollen wir jetzt bergen.
Mhm.
So. Wir sehen das für uns noch nicht geborgen, was wir hier an Schätzen haben, an Südlagen, an Gesteinsvariationen. Da kann auch was Spannendes entstehen. Und wir haben dann auch irgendwann gemerkt, wir haben geile Lagen, aber es gibt wenig Weine, die uns berühren hier in der Ecke. Und hatten da dann eigentlich schnell auch Potenzial gesehen, auch wenn man da... Es muss nicht immer Steillage sein, aber ich hatte dann schon auch, selbst wenn ich aus dem Burgund zurückgefahren bin, vor unserem Götzenberg teilweise Ehrfurcht, weil das ist so eine Wall, fast 150 Meter Fahrlinie, Höhenunterschied und reine Südlage teilweise. Und ich glaube, in Frankreich würden sie auf die Knie gehen teilweise.
Ja.
Also da habe ich das auch mitgekriegt, wie so ein Stückchen Erde geschätzt ist teilweise. Und dann dachte ich immer wieder, oh Mann, wir haben hier schon auch Potenzial.
Ja, ja. Klar, in Frankreich kriegst du halt sofort einen anderen Stellenwert, oder?
Voll,
ja.
Voll.
4 Hektar waren es insgesamt, die es bei dir in der Family gegeben hat, gell?
Mhm.
Und genau. Die sind aber weggekommen, oder nicht weggekommen, sondern verpachtet worden zwischendurch. Ja. Aber das
nach dem Tod meines Onkels, genau, der ist 2012 ganz kurz völlig unerwartet verstorben leider. Und dann war das erst mal weg. Ich war da auch noch ein kleiner Bub, da war noch gar nicht klar, dass es irgendjemand aus der Familie gibt, der das weitermachen möchte.
Ja.
Aber mein Vater hatte das schon ein bisschen im Hinterkopf. Der hat schon die Pachtverträge so geregelt, dass es da eventuell, dass man die Pacht kündigen kann, falls einer will in der Familie in die Bresche springen. Mhm. Weil es wird sich in der Familie schon auch sehr identifiziert mit Wein.
Mhm.
Und insgeheim hat, glaube ich, sogar mein Opa auch schon ab und zu geträumt, einfach auszuscheren und seinen Weg zu gehen. Mhm. Und ich glaube, mein Onkel und mein Vater auch.
Mhm.
Und
ja.
Und dadurch war da auch ein Türchen da, bei alle Risiken, die man gehen muss und wo man auch die ganze Familie überzeugen muss. Ja.
Aber dein Vater hat dann selber nie was mit Wein gemacht?
Das war der Zweitälteste und der ist in die Genossenschaft als Kellermeister.
Ah,
genau.
Okay.
Der ältere Bub hat die Weinberge gekriegt und mein Vater durfte in die Genossenschaft, hat auch dann irgendwann die Geschäfte geführt, war auch in Geisenheim.
Okay. Also schon sehr
vorgeprägt.
Vorgeprägt, ja.
Auf jeden Fall.
Am Esstisch wurde Wein verhandelt bei uns.
Ja.
Wird immer noch.
Aber aus einer anderen Sicht, ein bisschen getränketechnologischerer Zugang, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Aber schon immer auch mit Gespür. Also mein Vater ist auch als Kind permanent im Weinberg gestanden. Der war das war ganz normal früher. Ja. Mhm. Und der, für den ist das jetzt auch Therapie, wenn er für mich mit seinem alten Traktor da mal durch den Weinberg fahren kann. Da ruckelt es und zuckelt es.
Okay, also die Eltern bzw. Schwiegereltern kann man schon auch einteilen hin und wieder.
Ohne die ging gar nicht.
Hin und wieder.
Sehr gut, sehr
also
gut.
Wir haben zwei Kinder und Großeltern auf beiden Seiten werden eingespannt. Die Geschwister vom Dadi werden eingespannt, wenn sie da sind.
Also wir zwingen niemanden.
Wir nehmen sehr gern Hilfe in Anspruch
ja, von das war auch ein Learning.
Und Familie. Und doch, es gibt aber sehr viele, die auch viel Spaß haben, mit uns im Weinberg zu stehen.
Hm. Wir haben eine kleine Community.
Und die sich teilweise dafür extra Urlaub nehmen und sich dann am Ende des Tages dafür bedanken, dass sie uns helfen durften.
Ja.
Was für uns am Anfang so komplett wirr war, weil wir nehmen gerade Hilfe in Anspruch und dann bedanken sich die Leute bei uns.
Ja. Aber es ist doch super, wenn es für beide Seiten so was Gutes ist.
Ja,
das
klar.
Optimum.
Voll. Also auch die Kinder, die sind ja früh gekommen, das war jetzt nicht unbedingt geplant, aber die haben so, die haben so einen positiven Drive gebracht, so viel Liebe in die Familie. Mhm. So. Die tun auch ihren Teil. Mhm. Die waren gut für unser familiäres Ökosystem.
Sehr gut. Gut für das familiäre Ökosystem ist süß.
Weil du denkst erstmal, du hast keine Kohle, hast lauter Risiken und es war ja kein Keller da. Wir haben ja alles, wir haben Pressen, Fässer, alles gekauft, Schläuche, Armaturen, das summiert sich auch alles.
Ja klar, das hat man vor allem nicht am Schirm, oder?
Mhm.
Weil das sind halt so Sachen, denkst du von außen gesehen, sagst du, okay gut, ja, Fässer, okay, das kann man sich vielleicht dann noch vorstellen, aber dass du halt rundum, also du musst die Infrastruktur halt auch erst schaffen und dann auch erst auf den Stand bringen, wo du arbeiten kannst. Ne?
Du brauchst irgendwann also, Plots dafür.
Genau, ich brauche Plots, das Fass alleine hilft mir halt noch wenig, ich kann nicht einfach sagen, ja passt, ich stelle da irgendwo einfach nur ein Fass am Boden.
Ins Wohnzimmer,
genau. Wird halt schwierig.
Aber da hat uns auch geholfen, dass wir da 7 Wanderjahre hatten, in Europa rumgekommen sind, einige Anbaugebiete gesehen haben, in guten Grüßen und in vielen Kellern gestanden sind. Und es geht auch simpel. Also wir haben eine Presse, einen Schlauch, eine Pumpe und Fässer. Und es gibt hier keinen Filter, keine fancy Abfülltechnik. Wir probieren das auch bäuerlich und ehrlich zu machen, dass deshalb lieben wir oft auch die Weine aus Frankreich. Das ist nicht alles zu Ende kontrolliert und verkopft und vielleicht wissenschaftlich brillant. Aber manchmal diese bäuerliche Seele, wenn die auch noch mit transportiert wird, das berührt uns halt schon.
Voll. Es berührt immer mehr als wie das, wo du sagst, okay, das ist super gemacht. Das ist
vielleicht auch Typsache,
super,
gell?
Aber es berührt dann halt dann am Schluss nicht. Ne? Das hat man ja oft, finde ich, bei Wein, wenn du Flaschen aufmachst und du kostest und sagst, ja eh. Und das war's. Ne? Also sitzt halt dann da und sagst, ja.
Der Wein kann einem ja einfach auch viel erzählen, gell? Und diese natürlichen Geschichten, die finde ich nochmal von der Erzählung manchmal spannender, von der Entwicklung im Glas, im Verlaufe des Abends. Wir werden dann perfekt durchgestylten Wein hast, der eine super Frucht hat und einen schönen Body und aber
null Ecken und Kanten.
Ja, also so ein krummer Zahn ist manchmal auch schön. Oder wenn man es in Jazz überträgt, so manchmal auch in die Dissonanz gehen, Dissonanz zulassen. Aus der Dissonanz entwickelt sich manchmal auch nochmal über die Zeit was ganz, ganz Schönes. Deshalb unser Sortiment, wir lassen da auch viel zu, denke ich. Wir haben nicht nur ein ganz brillantes, perfektes Sortiment, wir lassen auch das Leben zu, glaube ich. Und es gibt natürlich auch, in der Schule lernst du eher, kannst du so nicht machen. Aber das ist das Leben, glaube ich. Und das ist unser Zugang, unsere Norm dahinter. Es muss nicht immer alles super hübsch sein.
Ja, Perfektion ist kein Muss, definitiv nicht.
Lieber authentisch und echt.
Ja. Tiefe, trotzdem Geschichten erzählen, also in Form von Wein. Ja. Und auch wenn das mal ein bisschen wilder daherkommt, unser Leben ist ja manchmal wild, das passt zu uns. Ja. Und Wenngleich wir schon auch irgendwo ein Bild haben von was ganz Reichhaltigem, Zarten, Symphonischem. Also angestrebt ist schon auch ein brillantes Handwerk irgendwo.
Natürlich. Aber das, ja. Das ist ja kein Widerspruch, finde ich. Also ich finde, brillantes Handwerk, das zeigt auch seine Ecken und Kanten, weil es halt einfach in seiner Form ehrlich ist, authentisch ist. Das ist ja wahnsinnig gut gemacht, aber das heißt ja deswegen nicht, dass es komplett glatt poliert sein muss.
Das kann ja genauso Ecken und Kanten haben.
Ja, und weißt du, das Winemaking ist halt auch ein sehr fragiler Prozess, vor allem wenn man ohne Hilfsmittel. Du könntest jetzt natürlich gleich ein bisschen schwefeln, gleich irgendwie Hefe draufhauen und Hefenährstoffe und dann hättest du einen sicheren Prozess. Aber der Wein erzählt dir das nachher. Ob das ein fragiler, spannender Entstehungsprozess war. Aber manche Leute suchen das auch. Manche Leute suchen auch Blockbuster, Perfektion und Athletik. Sicher. Also das ist auch okay.
Das ist nur eine Zugangssache, ja.
Ist das einfach total spannend, das zuzulassen. Aber es kostet auch Nerven. Also
das glaube ich.
Das ein oder andere Fass wird auch mal zum Essig. Ja. Das ist auch schon passiert. Aber das ist das Game, das wir spielen.
Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz auf die Wanderjahre zurück, weil du sagst, der Wein erzählt Geschichten, aber jetzt müssen wir noch ein paar Geschichten von eurer Geschichte auch nochmal hören, weil du hast vorher so schön gesagt, ihr habt diese 7 Wanderjahre gehabt und da seid ihr in ganz vielen Kellern gestanden, habt ganz viel gesehen, gelernt. Wie waren diese 7 Jahre? Wie haben sie begonnen? Wo wart ihr überall?
Also mein Vater hat mich erstmal zu einem Kumpel geschickt an die Mosel, zum Armin Vogel. Ein kleines Weingut, weil sie einfach auch nicht so laute Menschen sind. Aber das war insofern für mich prägend, weil er so einen liebevollen Blick hatte auf die Pflanze. Der hat im Steilhang Bio gemacht, hat im Steilhang auf Schiefer, wo du fast nicht stehen kannst, versucht, den Boden gedeihen zu lassen oder da mit dem Ökosystem zu arbeiten. Und das war schon direkt, das hat mir einen ganz neuen, schönen Blick, lebendigen, zärtlichen Blick gegeben auf Landwirtschaft. Das war sozusagen mein Vorpraktikum für Geisenheim, weil ich dann dachte, ich studiere internationale Weinwirtschaft.
Ja.
Aber hast du vor Geisenheim nur die Ausbildung gemacht?
Ich war 2 Semester in Geisenheim und habe dann gemerkt, hey, ich muss aus dem Hörsaal raus, ich muss in
das
Dreck.
War Umdraht. Okay.
Ich habe nach 2 Semestern gesagt, so, jetzt mache ich die Ausbildung.
Um danach dann das Studium weiter zu machen.
Ja. Gell? Ich habe mir gedacht, du warst einfach vorher schon Ausbildung und dann danach das Geisenheim gemacht. I see.
Ja, nicht immer gerade Linien.
Ja, ja.
Aber ja, dann, weil die Frederike derzeit in Freiburg war für die Physiotherapie, hat sie mich auch runterverzogen in Südbadische, Auburg-Unterland, am Kaiserstuhl für einen Matthias Höflin gearbeitet, für ein Demeter-Weingut, Weingut Säringer, dort ein Jahr verbracht und auch in der Pfalz beim Weingut Rings. Und dann ging es für mich weiter in Geisenheim, Weinbau und Önologie, fertig studieren, mit Aufenthalt in Burgund, mit Aufenthalt bei den Renners in Golf.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, so, jetzt warten wir nicht so lang, jetzt lernen wir zu Hause, weil es ist klar, dass das Zeit braucht und lieber mit 40 irgendwann mal schon so ein bisschen einen Horizont sehen, als mit 40 noch einmal ins kalte Wasser. Sorry, jetzt habe ich die ganze Zeit geredet.
Aber du warst ja auch eher dein Weg mit dem Wein und ich bin ihn mitgegangen und irgendwann haben wir dann zusammen den Entschluss gefasst, dass wir das dann hier zusammen machen und als wir dann 2019 wieder hierher gezogen sind, war es ein wildes Jahr auch, weil da wurde dann das Haus übernommen, in dem wir jetzt wohnen, in dem der Keller ist. Ich war schwanger, wir haben unser erstes Baby gekriegt und wir haben einen Betrieb gegründet. Also da
und einen ruppigen Exit aus der Genossenschaft.
Das stand ganz schön viel auf dem Plan. Und das war,
ich setze schon wieder um. Ja.
Und es ist jetzt auch kein Neubau, in dem wir wohnen, sondern das ist ein altes Bauernhaus. Also da gibt es immer viel zu tun, da wird gerade renoviert. Also das war jetzt auch nicht so, dass man da einfach einziehen konnte.
Ja.
Ja, ich bin dann so ab 2019 voll mit dabei gewesen, so weit es halt geht mit ein beziehungsweise inzwischen auch 2 Kindern. Muss man immer schauen, wie man da die Waage findet, dass die Kids halt auch nicht zu kurz kommen, weil Geschäft gibt es genug.
Ne? Ja, sicher.
Und ich habe auch schnell gemerkt, dass ich einen ganz feinen Gaumen an meiner Seite habe.
Ja, das ist natürlich super.
Durfte auch schon lang mitprobieren. Also.
Ja, und dann auch in deiner Rido-Zeit in Freiburg in der Weinbar auch viele gute Weine ausgeschenkt.
Ah, das heißt, du hast zwischendurch immer in einer Weinbar gearbeitet.
Genau, ich habe ja meine Ausbildung in Freiburg gemacht als Physiotherapeutin und habe dort dann in einer Weinbar gearbeitet, die inzwischen geschlossen hat. Auch war eine schöne Zeit, war lustig. Wir haben viel Wein ausgeschenkt und viel selber getrunken.
Na klar, da kommst du auch viel zum Probieren von unterschiedlichsten Sachen, verschiedenste Stilistiken und so.
Genau.
Also wenn du an einem Weingut bist oder so, dann kriegst du, ich meine, da wird auch immer viel probiert, natürlich, wenn du halt da den ganzen Tag arbeitest und dann wird ja am Abend meistens auch immer alles Mögliche verkostet oder auch zum Mittag schon, gerade in Frankreich, nehme ich an. Aber es sind trotzdem dann meistens halt Stilistiken, die halt die Leute dort geil finden oder die Leute, die gerade dort sind, geil finden. In der Weinbar hast du dann trotzdem nochmal einen ganz anderen Zugang, ne? Weil da geht es dann darum, was kann ich auch verkaufen, was ist mein Publikum da.
Ja.
Spannend. Das ist auch sicherlich sehr, sehr, sehr wertvoll, diese Erfahrung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe viel auch in der Gastro gearbeitet, auch davor schon.
Ja.
Es ist schon spannend immer wieder.
Ja, ihr hattet ja auch ganz früh eigentlich die Entwicklung von Wasenhaus mitbegleitet im Rido. Viel Birklin ausgeschenkt.
Der
Lemoyne
und
kann
so.
Man machen.
Okay. Da haben wir auch gern selber konsumiert.
Ja, das klingt so, als würde man da sehr, sehr gut unterkommen sein damals, ja.
Doch, war ein schöner Nebenjob.
Ah, ja. Du hast gute Sachen ausgeschenkt, sehr gut.
Ja, und jetzt sind wir total angewiesen, dass uns unsere verrückten Freunde immer wieder besuchen und gute Flaschen Wein mitbringen, weil wir den Hof fast nicht mehr verlassen können. Oder es ist nicht mehr so einfach, tatsächlich im Moment vom Hof zu kommen. Das fehlt ein bisschen. Da noch ein bisschen mehr. Jetzt hätten wir so geile Jura-Probe mitmachen können oder Jura-Tour mitmachen. Die waren bei Overnoir und Gavin Ganevar und so. Aber wir hatten halt, bei uns hat die Bude gebrannt.
Ja. Ja.
Mit Umbau jetzt.
Umbau ja. Einer dazu, ja klar.
Wir haben in der Zeit ja Fußbodenheizung reingemacht und, und Neckar-Travertin in den Boden gestreut. Damit. Alles zu seiner Zeit.
Aber hast du, Friederike, immer schon vorstellen können, so ein Weingut zu gründen oder war das für dich eher so ein Prozess des Reinwachsens?
Ich glaube, wir sind da zusammen reingewachsen. Mhm. Also weil es war klar, wenn man das macht, dann muss man da irgendwie zusammen dahinter stehen. Das geht nicht allein. Und irgendwie sind wir da zusammen so reingewachsen in diesen Traum vom Dani.
Mhm.
Aber ist schon schön. Ich will mich nicht beschweren.
Sehr gut. Serie mal grundsätzlich sehr gerne. Und das hat mich jetzt auch noch interessiert. Der Dani hat die ganze Ausbildung und alles.
Ja.
Hat das dir jemals gefühlt? Oder sagst du, na, genauso wie es ist, passt es optimal?
Ich glaube, das passt. Natürlich hat er in manchen Punkten einfach mehr Erfahrung, weil er ja natürlich deutlich länger auch schon in dem Bereich arbeitet, die Ausbildung gemacht hat, einfach andere Sachen gelernt hat. Aber wenn man das einfach auch schon jetzt seit 10 Jahren irgendwie diesen Weg begleitet, man kriegt so viel mit.
Sicher.
Und jetzt mit dem eigenen Betrieb. Ich lerne natürlich auch ständig dazu. Also ja, bei jedem Schritt, den wir gehen, lerne ich dazu. Und
mir tut auch der nicht verschulte Blick gut.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist so wichtig.
Die Schule verschult. Also wir machen ja vieles ganz entgegengesetzt, wie wir es eigentlich gelernt haben in der Ausbildung. Also viele würden den Kopf schütteln, wie wir, ja. Oder für viele ist das ja ein Absurdum, dass du einen ganzen Keller spontan verkehrst mit den eigenen Häfen. Und warum machst du den Scheiß? Und so ein Risiko und was soll das? Und eigentlich tut es mir gut, auch teilweise den nicht verschulten Blick neben mir zu haben, den Gaumen. Und es tut gut, dass du eigentlich auch vor nichts Angst hast.
Nur vor anderen Sachen. Wir
gehen dann halt durch. Ja, das ist eigentlich ganz bereichernd, würde ich fast sagen.
Mhm. Sehr cool. Ja, ich glaube schon, wenn man beide genau das Gleiche gemacht hat, dann, ich glaube, du verirrst dich halt manchmal in diesen Sachen, die du
gelernt hast. Also, es kann auch zu Brillanz führen, siehe Lassack.
Fair.
Nein, das ist auch geil. Also, aber jeder hat seinen Weg.
Ja, so ist es.
Jetzt waren wir gerade bei 2019.
Genau, beziehungsweise 2020, dann eurem ersten
Start
Jahrgang.
Quasi, ja. Wie war das? Erzähl jetzt einmal ein bisschen, wie.
Genau. Also, ihr habt geschaut, dass ihr diese 4 Hektar von den Eltern rauskriegt irgendwie oder vom Onkel rauskriegt irgendwie.
Das war auch ein bisschen gestaffelt. Also, wir haben tatsächlich mit 2 Hektar angefangen.
Mhm. Ja.
Und dann halt schon so ein bisschen ausgemacht, nächstes Jahr nehmen wir wieder ein bisschen was, dafür kriegt ihr einen anderen Weinberg ein bisschen länger. Genau. Und wir waren auch noch 2 Jahre gebunden an die Genossenschaft. Wir mussten eigentlich fast alles abliefern im Jahrgang 20 und 21 und hatten nur einen kleinen Teil.
Den wir dann auch in der Genossenschaft selber ausgebaut haben, noch 2020.
Den ersten Jahrgang, genau. Denn da haben wir unsere eigenen Trauben zurückkaufen dürfen. Das war ein kleiner Startschuss. Und 21 haben wir dann auch den Keller soweit gehabt. Hier haben wir vinifiziert, aber war ja ein sehr kleiner Jahrgang für uns. Dafür ausdrucksstark und voller Kraft. Also die Weine sind nach wie vor stabil und schön, würde ich behaupten. Oder
Zustimmung hier. Das
behaupten wir auch. Und der erste volle Jahrgang war 22, dass wir 4 Hektar am Hof vinifiziert haben. Mittlerweile sind wir bei 5 Hektar, was eigentlich manchmal unsere Kräfte übersteigt, aber auch wieder irgendwo Sinn macht in dem Sinne, dass wir uns Fehler erlauben können. Wenn jetzt ein Weinberg nicht perfekt funktioniert, dann funktioniert er nicht perfekt. Wir haben aber eine gewisse Anzahl an Weingärten. Und über unsere Philosophie, dass wir es manchmal laufen lassen. 2020 war ein sehr angenehmer Jahrgang im Farming, weil wir eigentlich ausgeglichene Niederschläge hatten, und aber eher wenig Niederschlag, eine schöne Reife erwischt haben. Und auch der Pflanzenschutz, das ist immer hier bei uns die heftigste Nummer, weil wir eben Steillagen haben. Also gerade im letzten Jahr bin ich mit dem Traktor teilweise so abgerutscht, dass du echt Todesängste hast.
Das ist manchmal, das ist schon gefährlich,
Das ist manchmal echt fies hier, und das strengt uns am meisten an, die Reben zu schützen.
Und man muss auch sagen, wir haben diesen Betrieb gegründet und du hattest nicht viele Stunden auf dem Schlepper bis dahin.
War halt gleich klar, auf jeden Fall ökologisch.
Und es war dann für 2020, da bist du schon manchmal mittags heimgekommen und warst einfach komplett gerädert, war komplett K.O. In den Steilhang hier fahren, das war...
Ja, also wir haben zum Glück so einen kleinen Kletterschlepper, einen Holder, hier aus dem Schwäbischen, noch vom Opa. Das war unser Glück, dass wir die Reben hatten und einen kleinen Schlepper und eine alte Pflanzenschutz- und ein Mähgerät.
Ja.
Alte Pflanzenschutzspritze, so konnten wir starten. Aber ja, das ist hier gar nicht so ohne, gar nicht so trivial, Bio zu machen.
Das glaube ich.
Durch das Steile. Da können auch die Steiermarker ein Lied von singen.
So ist es.
Das dann so. Und dann, dann haben wir eben auch Mauernweinberge, die auch hier zu unserem Erbe gehören und auch halt einfach total geile Lagen sind und Böden. Da ist noch nie ein Schlepper drüber gefahren, hat es verdichtet. Du greifst da rein und die Regenwürmer sind deutlich dicker als in unseren Befahrbaren. Und ich denke auch, die Vision von uns ist schon, schlepperlos zu werden. Wir sind dran an der Drohne, ob wir nicht vielleicht sogar mit Drohne Pflanzenschutz machen können. Das müssen wir noch ein bisschen gucken, wie wir uns das finanzieren, wahrscheinlich erst aufs nächste Jahr. Haben uns ein ganz kleines Sprühgerät gekauft, das nur 200 Kilogramm schwer ist, wo auch sehr sicher steigt zum Glück. Machen viel mit der Raupe oder auch mit dem Schlauch. Das wäre echt...
Aber Raupe und Schlauch, das kostet einfach enorm viel Zeit.
Ganz viel Zeit
und Kraft. Da ist man zu zweit unterwegs und man schafft zu zweit, braucht man einen ganzen Tag für...
Eine Mini-Fläche, da fährst du mit dem Traktor natürlich in einer Stunde.
Klar. Das ist halt schon arg, das kann man sich, glaube ich, auch von außen ganz schwer vorstellen, was das für einfach zeitliche Unterschiede sind, wenn ich sage, okay, gut, ich fahre dann nicht mit dem Traktor durch, sondern ich gehe da entweder mit der Spritzen selber durch und mit dem Schlauch durch, und so. Es ist halt
das ganz andere Welt. Es kostet Zeit und Kraft und während der Zeit kannst du halt nicht im Weinberg stehen und Laubarbeit machen, was ja zu dem Zeitpunkt auch einfach dringend nötig ist. Ja. Also gerade letztes Jahr war es auch wieder so, dass wir kaum hinterhergekommen sind mit der Laubarbeit.
Ja, und wir sind da vielleicht auch ein bisschen verrückt, weil uns das Bodenleben so wichtig ist. Also für viele wäre das vielleicht ja auch gar nicht so ein großes Thema, da drüber zu fahren. Aber den Boden fluffig zu halten, das ist echt eine Herzensangelegenheit. Lass immer auch die Luft so maximal wie möglich aus dem Schlepperreifen raus, dass ich ganz wenig Verdichtung habe. Dann probieren wir das Rebholz manchmal noch so in die Fahrspur zu legen, dass man da auch nochmal ein bisschen
bisschen abfederst quasi.
Abfederst, ja. Genau.
Ja, aber sicher, das braucht alles Zeit.
Ja. Aber ich verstehe schon, wenn du sagst, ich gehe in den einen Weingarten und ich greife da rein und der Regenwurm ist viel dicker als wie in dem anderen Weingarten. Du siehst halt tatsächlich in den eigenen Weingarten den kompletten Vergleich.
Mhm. Ja.
Und da verstehe ich schon, wo du sagst, okay, ja, vielleicht sind wir da jetzt da im positivsten Sinne verrückt, weil wir das so machen, aber du siehst halt den Vergleich. Du
wirst halt das. Die Reben sind so viel stabiler. Also wir haben einen Mauernweinberg, Riesling, das ist quasi ein Piwi. Der hat einen super geilen Boden. Wir haben den, wann war das? 23, haben eine Spritzung mit Backpulver und Brennnesselsud und einmal ein kleines Müh Backpulver mit Kupfer in die Blüte. Und einmal mit Molke, also dreimal behandelt. Yeah. Und normal brauchen wir hier so 10 Behandlungen.
Okay.
Ja, das ist so massiv stabiler. Und also teilweise dann im Direktzug ein Trollinger drüber, der wurde 12-mal behandelt.
Mm.
Okay.
Weil er einfach fragiler ist. Also verschiedene Bausteine spielen da zusammen. Ja, okay. Genetik, Bodenexposition, Verdichtungsstatus. Aber wir merken das ganz klar, die Mauernweinberge sind ein bisschen stabiler, zum Glück.
Mhm,
weil die uns auch am meisten, auch ja, machen wir auch viel mit der Buckelspritze dann, da 30 Kilo auf dem Rücken. Da,
oder eben mit dem Schlauch.
Oder mit dem Schlauch.
Ja, ich meine, wenn man sich das vorstellt, dann stützt euch vor, ihr geht irgendwo hin wandern und es ist richtig, richtig steil und währenddessen müsst ihr was arbeiten. Also das ist für mich immer so dieses Lärm. Das müsst ihr wirklich wollen.
Ja, da ist halt der Pflanzenschutz ein bisschen lästig. Ansonsten ist es schon sehr schön. Und manchmal denkt man auch, was ist das für ein Privileg, da in der Sonne zu stehen und sich zu kümmern zu dürfen um dieses schöne Land. Das ist auch eine ganz schöne Sache.
Mhm.
Das hat halt ja alle möglichen Facetten.
Ja,
aber du romantische und weniger romantische.
Du brauchst trotzdem das Durchhaltevermögen für die weniger romantische.
Genau. Genau.
Let's be honest. Nur nachfragen, wie viel ist insgesamt Steilhang von euren Flächen und wie viel ist ein bisschen flache zumindest?
Sag mal, ein Hektar von 5 ist ein bisschen flach oder ist flach.
Mhm.
Und der Rest
ist flacher. Also ganz flach haben wir eigentlich.
Ja, genau. Kann man sich nicht vorstellen, wo sich das ausgegangen hat. Aber der Rest ist alles weiter.
Da gibt es auch einen Haufen, die sind so medium, aber es geht auch hoch bis 56 Grad Steigung.
Wirklich?
Wahnsinn.
Bist du deppert.
Da laufen wir nachher mal
spazieren. Das ist schon, ja.
Juhu.
Na, das ist schon anstrengend teilweise. Mhm. Aber,
aber trotzdem schick, gell?
Die meisten Arbeiten macht man ja langsam in Schrittes im Weinberg. Da musst du ja nicht durchrennen meistens.
Ja, klar.
Zumindest das.
Dafür hast du halt Spritzen am Rücken oder so.
Naja. Im Winter denke ich auch manchmal, wie geht sich das aus? Aber der Sommer bringt ja die Energie dann schon. Mhm. Das ist okay.
Ja, die Sonne hilft schon, ja, sicher.
So, jetzt habt ihr von Anfang an gewusst, dass es sich schon mal angeteasert, es wird auf jeden Fall organisch gearbeitet bei euch im Weingarten. Wann ist da dieser Punkt gekommen, wo ihr oder wo du gesehen hast, okay, passt, das ist jetzt, so kann ich mir das vorstellen. War das irgendwo bei irgendeinem Praktikum, wo du das erste Mal gesagt hast, das sind die Weine, so will ich das machen?
Als ich das erste Mal 2013 dann beim Armin war, dieser Blick, unglaublich. Und du spürst natürlich auch ganz schnell, wenn man dann intensiv ihn verkostet, hab ich öfter mal einfach auch biodynamisch erzeugte Weine auf eine andere Weise abgeholt, ja, als jetzt dann Genossenschaftswein oder ja, als ein herkömmlicherer, konventionellerer Wein.
Mhm.
Und ansonsten ist es halt so ein Entwicklungsprozess. Über allem steht eigentlich für mich, es soll sich gut anfühlen, es soll sich richtig anfühlen. Also ich will da kein salzigen Dünger rauswerfen, der mir den Boden versalzt. Ich will da keine harte Chemie auf keinen Fall rausbringen, weil ja, es soll sich gut anfühlen.
Und dann haben wir ja auch den Merlot, den wir seit 2013 zusammen bewirtschaften.
Mhm.
Und der wurde am Anfang natürlich auch nicht biologisch gespritzt oder bewirtschaftet. Der wurde an die Genossenschaft abgeliefert und wir haben die Handarbeit im Weinberg gemacht. Und es fühlt sich einfach anders an, wenn man im Weinberg steht, der konventionell gespritzt ist, wie wenn man in einem Weinberg steht, der biologisch behandelt ist. Und Schwefel fühlt sich auch nicht unbedingt toll an, aber
das versuchen wir auch eben auf zwei Applikationen in die Blüte zu begrenzen, den Schwefel. Ansonsten haben wir schon ganz coole Alternativen mittlerweile. Also mit Molke, mit Backpulver, mit Brennnesseltees, mit Komposttees zur Stärkung, mit Gesteinsmehlen zur Stärkung. Mhm. Da tüfteln wir auch viel rum. Mhm. Und dann ist es halt auch eine Geduldaufgabe einfach. Also ich habe so ein bisschen einen geistigen Vater und Mentor im Elsass und der sagt da, 7 Jahre sind da gar nichts. Lass dir mal 12 Jahre Zeit. Und die ersten 12 Jahre sind hart, bis sich das umgestellt hat. Mhm. Aber ruinier's nicht dazwischen drin, vertrau. Mhm.
Und bis 12 Jahre rum sind, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja.
Stimmt, und, fair.
Und trotzdem kann man ja schon immer so ein bisschen Balance suchen und auch Balance ins Handwerk bringen. Also ich behaupte mal, man spürt auch so eine Suche nach Balance in unserem Wein. Und ja.
2 Fragen dazu. Einerseits, habt ihr den Merlot-Weingarten dann damals auch irgendwann schon umgestellt oder war das immer dann eine konventionelle Bewirtschaftung?
Wir waren ja nicht da zum biologisch Bewirtschaften. Also wir sind dann halt am Wochenende hergekommen, haben die Laubarbeiten von Hand gemacht. Und
wir haben gleich das Herbizid rausgeworfen.
Okay.
Ja. Aber den Pflanzenschutz, den haben wir...
Das kannst du gar nicht schicken.
Hat ein Kollege gemacht.
Ja. Genau.
Aber das ist heute auch, also da sieht man den Vorsprung auch. Also wir sehen den im Weinberg, im Boden, im Geruch des Bodens. Mhm. Wie ich vorher schon mal gesagt, wir merken jedes Jahr, werden die Regenwürmer dicker. Mhm. Das spricht für mehr auch Mikroorganismen im Boden, weil Regenwürmer häufig ja sich in Stängel, Gras in den Boden ziehen, den dann verdauen lassen von Pilzen und Bakterien und dann die Pilze und Bakterien ernten und konsumieren. Ja. Und Ameisen machen es ähnlich. Also die Dicke der Regenwürmer merken wir, die Krümelstruktur merken wir, den Geruch ganz deutlich. Mhm. Können das nachher auch mal versuchen. Jetzt ist es gerade Winter, halt nicht so lebendig. Vor allem merkst du es auch im Sommer, wenn der Boden ein bisschen wärmer ist und mehr abgeht. Aber wir merken diesen würzigen Waldbodengeruch und süßlichen Karottengeruch, der wandert fast jedes Jahr ein bisschen runter. Mhm. Und ja, wenn wir jetzt natürlich mit dem Flug durchfahren würden und alles wenden, dann wäre es gone.
Ja.
Wir lassen es bedeckt. Wir lassen Wurzeln und Mikroorganismen die Arbeit tun, den Boden wenden. Mhm. Und das könnte spannend werden. Ja. Ich glaube auch fast Komponenten wie Umami im Wein könnten sich, der Wein könnte sich verlängern, wenn er so ein reichhaltiges Angebot an Mineralik, an Spurenelemente bekommt.
Und die 2. Frage, wer ist der Mentor im Elsass, weil du das gerade so angesprochen hast?
Ja, das ist der Bruno Schlögl von Domaine Lisner.
Ja.
Ein ganz interessanter Zeitgenosse einfach, mit einem ganz schönen Blick auf das Leben, auf die Umwelt, auf die Verantwortung, die wir auch als Winzer haben. Und vor allem halt komme ich schon so ein bisschen aus einem Hintergrund, wo eher Pressing und Druck in die Landwirtschaft. Ja, oder das System wurde eher mit Druck gefahren.
Ja.
Und der hat mal zu mir gesagt, Daniel, wenn du immer die Kontrolle haben willst, dann lebst du in der Angst. Und hast du Vertrauen, dann kannst du in der Liebe leben. Das ist ein bisschen cheesy, aber das war ein wichtiger Satz für mich. Mhm. Dieses Zutrauen ins System zu bringen. Mhm. Das hat mir ein bisschen Leichtigkeit gegeben.
Es legt den Schalter um.
Schon, also ich habe schon auch mit in vielen Betrieben gearbeitet, wo einfach auch ein ordentlicher Druck geherrscht hat. Mhm. Also das ist halt leider betriebswirtschaftliches Weinbau nicht so einfach.
Ja.
Und wenn was schief geht, ist es oft nicht so einfach. Und mit diesem Schalter oder mit diesem Ansatz, der ist sehr wertvoll für mich. Mhm.
Wie hast du denn kennengelernt?
Über einen Artikel eigentlich. War das im Weinsearcher, wo er von seinem wilden System geredet. Also er macht ganz wenig Trellising oder Heftarbeit und ganz, ganz wenig Pflanzenschutz und ist auch so ganz überzeugt, die Zeit und das Ökosystem regelt es schon. Also es ist fast so der europäische Masanobu Fukuoka für mich. Mhm. Also er hat Fukuoka auch verinnerlicht. Das ist auch ein ganz ganz, ganz wichtige Grundlage, der halt den Menschen auch manchmal so ein bisschen einen Schritt zurückgehen lässt und sagen, hey, das Ökosystem ist eigentlich oft weisheitsvoller als wir Menschen. Mhm. Und wenn wir eingreifen, zerstören wir auch manchmal ganz schön viel. Und das sehen wir ja auch. Wir gehen ja vielleicht als Homo suicidalis in die Geschichte dennoch, in die Weltgeschichte ein.
Ja. Also das kann leider passieren, ja.
Ja, und dann haben wir ja diese radikale Umstieg auf Komposttierarbeit gemacht, also mit Mikroorganismen quasi versucht, Pflanzenschutz zu betreiben, wo wir ein bisschen auf die Schnauze gefallen sind. Aber es hat insofern viele Erkenntnisse gebracht, sich mit biologischem Leben, mit der Bodenbiologie auseinanderzusetzen. Und wir haben, glaube ich, geile Rezepte gefunden, um diesen Umstieg auf, um das Leben in den Boden zu bringen, an etwas zu beschleunigen. Hm. Man kann natürlich auch 100 Jahre warten, bis sich alles entwickelt, aber es gibt einfach auch ein paar ganz tolle Kniffs und Tools mit Komposttee, mit effektiven Mikroorganismen. Auch wenn man das Gras dann einmal schneidet vor der Ernte, dann hatten wir die Erfahrung gemacht, wenn wir nichts machen, dann sind da manchmal so Büschel von Gras und unten drunter vermodert es so ein bisschen und es riecht so ein bisschen muffig nach Keller, nach Moder. Wenn wir jetzt aber den Schnitt besprühen mit effektiven Mikroorganismen, dann hast du das geilste Heuaroma, die Pilzfäden werden orange, das riecht würzig und du bringst eben eine Biologie rein, die richtig hilft, das sinnvoll zu verdauen, den Boden zurückzuführen. Da gibt es echt ein paar tolle Geschichten. Und dem Bruno sein System fand ich total spannend. Und dann habe ich ihn mit einem Kumpel besucht. Mhm. Und er hat gleich, und der war ein Taggastgeber. Wir sind morgens um 9 hin und er hat uns bekocht, alles gezeigt, jedes Fass probieren lassen. Mhm. Und er hatte viel zu erzählen. Er macht viele Forschungsarbeiten, auch Bodentemperaturarbeiten, weil er auch sehr überzeugt ist von seinem System. Es ist eine total geile Adresse. Also, falls ihr mal im Elsass seid, dann macht gerne einen Schwenk dahin. Mhm. Er ist auch ausgebildeter Pianist. Wenn es ihm zu viel ist, dann spielt er mal auf seinem Flügel kurz
ein Lied. Das finde ich richtig gut.
Ehrlich. Das ist eine sehr gute Kombination. Ja,
ja, er hat auch 15 Jahre ein Steuerbüro in Colmar geleitet.
What?
Also,
wie viele leben?
Ja, genau. Ja. Und hat er dort einen Flügel gehabt? Das
ja, aber er hat die ganzen Bilanzen von den Weingütern auch gehabt und hat da auch so seine Schlüsse gezogen. Und zum Beispiel, er ist gar kein so ein Papiermensch, habe ich den Eindruck, aber es ist schon einfach heute auch wertvoll, wenn man als Betrieb seine Kosten im Zaum hält.
Ja, und natürlich.
Dann brauchst du auch nicht so hohe Erträge.
Das ist ein sehr schöner Satz.
Und dieses ganze Thema der Mikroorganismen, dieses ganze Thema der Kompostis und so weiter und so fort, wie ist das aufgekommen? Also war das eben, ich habe Artikel gesehen, ich habe Artikel gelesen, ich habe bei Betrieben gearbeitet oder du hast bei Betrieben gearbeitet, die das gemacht haben? Oder war das einfach so, ich würde das jetzt einmal für mich selber testen und ich habe das irgendwo gesehen?
Also grundsätzlich war der Schritt, aus dem Schwefel rauszukommen, weil wir halt, also klassischer Biopflanzenschutz ist halt Schwefelkupfer.
Ja. Mhm.
Und das riecht nicht gut und es ist nicht so angenehm.
Die Nebenhöhlen oder die Schleimhäute.
Meine Schleimhäute sind relativ schnell beeinträchtigt und wir hatten ganz starken Drang, der ein bisschen uns rauszuentwickeln und sind da auch weiter auf der Spur, aber haben halt gemerkt, das dauert.
Ja.
Und es gab eben dann den Ronald Linder auch am Kaiserstuhl in Endingen, der da auch unglaubliche Arbeit leistet, der da unglaubliche Einbußen in Kauf nimmt, wird von manchen belächelt, aber er hat da auch ein ganz starkes Bedürfnis, wegzukommen. Und der hatte 2019 und 2020 einen Vollertrag mit der Arbeit. Und dann dachte ich, hey, das schaffen wir auch.
Und haben 2021 gestartet, wo es halt
und dann sind wir so ein ganz langes Jahr mit ihrem Pilzdruck reingelaufen.
Ja.
Und es wird Jahre geben, da könntest du so durchkommen.
Ja.
Aber du siehst es halt nicht. Wenn du immer zwei Wochen vorher den genauen Wetterbericht hättest
wird es gehen.
Wird es gehen. Ja. Außer, ja, wenn es dann halt die ganze Zeit nass ist. Und Problem bei der Peronospora ist, wenn du nasse Blätter in der Nacht hast, weil da die Sporen in die Blattspalten reinschwimmen können.
Mhm.
Und mittlerweile haben wir brutal, also wir hatten die letzten zwei Jahre immer nasse Blätter in der Nacht. Also von Mai bis Oktober fast immer Blattfeuchte. Also wir haben da auch Geräte, wo wir das messen können oder ein Kumpel von mir. Und das ist auch so eine Entwicklung, die uns ein bisschen frustriert natürlich.
Mhm.
Weil dann du kannst nicht irgendwie die permanent Schutz draufsprühen. Und die Rebe in ihrer heutigen Gestalt ist sehr sensibel gegen den Pilzdruck.
Ja.
Was aber auch wieder, also der Rudolf Drossen sagt es zum Beispiel von der Mosel, genau diese Sensibilität, die die Rebe hat, dadurch kann sie so viel ausdrücken, so viel aufnehmen, so viel konservieren.
Das Fluch und Segen zugleich.
Mhm.
Ja. Ja, ist halt auch das Spannungsfeld, gell, aus dem natürlich. Das entstehen kann, glaube ich.
Wenn wir jetzt schon so ein bisschen bei diesem Klimathema sind, für alle, die überhaupt gar keine Ahnung haben, wie Württemberg funktioniert und wie es bei euch ausschaut. Wie würdet ihr es beschreiben? Wie schaut es da aus?
Also,
wie ist es so?
Europäisch gesehen würde ich schon sagen, wir sind cool Climate auf jeden Fall. Mhm. Wir sind hier auch speziell in Ulbach, sind wir relativ hoch. Wir haben Weingärten bis auf 450 Meter über Null. Das sind schon recht hohe Weingärten. Haben steiles Gefälle, Südhang. Und dann ist es schon im Südhang sehr, sehr heiß, aber es kühlt auch schön ab in der Nacht. Der Schurwald, der Ausläufer der Schwäbischen Alb, endet hier oben über unseren Weingärten, bringt nachts immer schön Frischluft.
Mhm.
Dann hat Württemberg so zwischen 600 und 700 Milliliter pro Jahr Jahresniederschlag. Mhm. Das ist also sehr deutlich feuchter, wie zum Beispiel in der Pfalz. Da ist auch gern mal unter 400 Millimeter. Und dann mittlerweile mit Klimawandel sind aber die Jahre extrem unterschiedlich. Du kannst ein super dürres, trockenes, heißes Jahr haben wie 22. Davor war es ein super kühles Jahr, 21, sehr viel Niederschlag, kaum Tanninqualitäten erreicht, die wir suchen. Ja, passt es so ungefähr? Ja, dann haben wir sehr tonige Böden hier in Ulbach, was ich schön finde, weil sie eben diese Juicigkeit, diesen Saftfluss transportieren kann. Und dann haben wir halt je nach Hang oder Hangposition, im Tal haben wir eben nur einen halben Meter bis zwei Meter und dann kommt schon der Stein, Schilfsandstein. Mhm. Noch aus einer Zeit, wo hier Dinosaurier rumgekreucht sind, 250 Millionen Jahre in der Kuiperzeit. Das ist quasi die Schicht über Muschelkalk.
Mhm.
Als sich hier ein großes Meer zurückgezogen hat, immer wieder hat es Meer reingedrückt, ist wieder abgedampft. Man hatte Schilfzeit, viel silikathaltige, stängelige Pflanzen, die sich zu einem sehr feinporigen, harten Stein verpresst haben. Da sind auch unser Keller, ist aus Schilfsandstein gebaut, unser Gewölbekeller. Jedenfalls haben wir unten eben relativ schnell Stein und dann wird die Tonschicht immer mächtiger. In der Mitte sind es dann heiße Lagen auf einem mächtigen Ton, wird sehr saftig, tief und oben wird es wieder steiniger aus der Schilfsandsteinzeit. Da hat man größere Steine, nicht ganz so harte Steine, die zerbröseln ein bisschen fluffiger, kombiniert mit wir sind dann auf zwischen 400 und 450 Meter über Null, kombiniert mit Winden, mit Kühle. Ja.
Bringt das nochmal mehr Frische dazu?
Das bringt Frische. Und so haben wir eigentlich auf kleiner Fläche, wir schauen es uns nachher an, unterschiedliche Geologie, unterschiedliche Höhen, die wieder auch nachher Komplexität in die Kühe bringen.
Die Diversität hilft halt dann da wieder, dass das Ganze nochmal einen dicken komplexer wird.
Ja. Aber prinzipiell halt eher einen tonigen, saftigen Boden, ähnliche Entstehungszeit wie im Jura zum Beispiel. Wir haben ja hier den Christoph Geiler in Stuttgart, der Sommelier, der immer wieder sagt, wir sind eigentlich, das Schwaben ist eigentlich das deutsche Jura. Wir haben nämlich den Trollinger, der eine ähnliche Gestalt annimmt wie der Pulsar von der Traube.
Mhm.
Und einige Gemeinsamheiten.
Ja, ist schön. Ein fairer Vergleich, ja.
Yes. Friederike, jetzt würde es mich interessieren, rein, wenn ihr darüber diskutiert, wie ein Wein werden soll. Wie ist das aufteilt? Also wie geht es jetzt das an? Oder wenn ihr neue Ideen habt, in welche Richtung zum Beispiel ein Weingarten gekommen hat oder sowas in Richtung. Wie schaut das bei euch aus?
Wie schaut das bei uns aus? Oft kommt der Dani mit Ideen und dann müssen wir das aber schon ausdiskutieren. Also auch vor der Füllung zum Beispiel, bevor wir überlegen, was wir füllen, wie wir füllen, was wir küvettieren, da stehen wir dann schon echt in der Küche bei uns oft, haben die verschiedensten Gläser vor uns und dann braucht es schon seine Zeit, bis wir uns da manchmal zusammenfinden. Manchmal ist es komplett eindeutig, da wissen wir, okay, genau so müssen wir es machen, die zwei passen genau zusammen. Bei anderen Weinen braucht es eine Zeit.
Ja.
Aber da schauen wir eigentlich schon, dass wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
Ja, und die Leitlinie ist ja eigentlich...
Es muss uns schmecken, es muss uns Spaß machen, es darf, soll uns nicht beschweren.
Ja.
Beschwingen statt beschweren.
Beschwingen statt beschweren.
Und reifen statt altern.
Ah, das muss ich mal merken. Sehr gut.
Der Stil, den mögen wir beide. Wir wollen nicht unbedingt nur besoffen werden vom Wein.
Ja, gar nicht. Sondern,
wir trinken auch nicht mal mehr so viel.
Kostet es hier zwar ähnlich oder kostet es hier unterschiedlich?
Unterschiedlich, oder? Du bist etwas stiller.
Ja.
Aber zum Beispiel ein super Fehlerdetektor.
Das ist sehr, sehr wertvoll, ja, natürlich.
Den brauchst du.
Ja, aber das braucht auch gar nicht so viele Worte, wenn wir zusammen Wein verkosten. Das geht übers Gefühl, ob es passt oder nicht. Und auch die Herangehensweise, wie Weine entstehen sollen. Wir haben jetzt unseren Weg, wie wir durchs Leben gehen, gell? Wir trimmen nichts irgendwo hin. Der Grundgedanke ist, wie können die Säfte fließen?
Sehr gut.
Wie können wir es schaffen, den Weingarten nicht zu sehr unter Druck zu nehmen, uns nicht zu sehr unter Druck zu nehmen? Wie können wir die Scholle Land begleiten, damit sie lebendiger wird? Das ist einfach das Schönste. Das soll unsere Kinder, wenn sie denn mögen, sollen eine fruchtbare Scholle Land bekommen. Uns macht es froh, wenn der Boden gut riecht.
Und wenn wir guten Gewissens die Kinder auch auf dem Land spielen oder im Weinberg spielen lassen können. Die springen da durch im Herbst, zupfen die sich da Trauben ab, futtern, pflücken Blümchen und toben dadurch die Wiesen rum.
Ja, und dann gibt es natürlich schon handwerkliche Kniffs, wie du jetzt vielleicht ein Grand Cru auch in einen Grand Cru bringen kannst. Anders wie jetzt ein Vin de Soif zum saftigen Saufwein.
Ja.
Aber immer wieder eben Balance, Reben wickeln, nicht kappen, wenig rumfummeln, früh ausbrechen und dann aber laufen lassen. Und dann lieber nochmal entlasten, wenn man merkt, okay, das ist zu viel jetzt in einem trockenen Sommer. Und dann auch der Rebschnitt jetzt ist eigentlich was Wunderschönes, Meditatives. Du siehst, wie der Stock gewachsen ist, ob er viel Holz hat, großes Holz, dickes Holz oder schwächer ist. Und dann kannst du den schwachen Stock, schneidest ein bisschen weniger an, dann muss er nicht so viel tragen, kann so seine Balance übers Jahr finden. Einem starken Stock würde es vielleicht gar nicht so gut tun, wenn du ihn jetzt zu arg zurücknimmst. Das sind so ein bisschen Sichtweisen, die wir für sinnvoll halten, um nachher einen harmonischen Wein zu kriegen. Ein reichhaltiges Lebensmittel, was uns gut tut. Oder was heißt Lebensmittel? Ein Genussmittel, ja. Etwas, was sich gut anfühlt, wenn man es konsumiert. Und wir merken auch im familiären Umkreis, ich weiß nicht, ob man das öffentlich sagen sollte. Ja, meine Schwester hat viel Migräne und kann aber auf einmal wieder Wein trinken von uns. Also glauben wir, dass der Weg sich auszahlt und dass da was dran ist. Und so wollen wir weitergehen.
Ich wollte schon ein bisschen fragen, so, wie ist das familiär insgesamt aufgenommen worden, das ganze Thema? Weil ihr doch halt eine sehr eigenständige Stilistik macht. Und nicht das, was man jetzt vielleicht gerade jetzt in Württemberg erwartet. War das so, dass die Family gesagt hat, war geil, das ist genau das, was wir eigentlich trinken wollen. Und da haben die gesagt, was zur Hölle macht ihr da bitte?
Die kommen ja dadurch, dass sie ja an die Genossenschaft angegliedert sind, ja, schon aus einem sehr konventionellen Weinanbau, Wein, den sie getrunken haben. Also ich glaube, jeder, der erst mit konventionellen Wein angefangen hat, braucht eine Zeit, bis er sich mit diesem naturbelasseneren Wein anfreunden kann. Mhm. Also ich glaube, da ist keiner direkt Feuer und Flamme, wenn er diesen Kontakt schon hatte mit konventionellem Wein. Da gab es natürlich sehr viel Diskussionspotenzial. Da war auch mit dem Rückzug aus der Genossenschaft von uns begleitet. War
viel Sorge.
Viel Sorge.
Sicher.
Finanzielle Sorge. Dann, wir sind hier in Ulbach. Es ist, gehört zu Stuttgart, aber es ist keine große Stadt.
Mhm.
Hier kennt sich jeder jeden.
Wir lassen das Gras wachsen und wickeln die Reben und das
ist schon
eine andere Ästhetik, wie sie gewohnt ist.
Wir sind mit jedem Arbeiten gefühlt später dran wie die anderen hier. Ja. Es gibt genug Winzer, die hier schon Rebschnitt gemacht haben, schon angebunden haben. Wir fangen jetzt damit gerade so an.
Mhm.
Damit die Rebe Zeit hat, ihre Säfte zurückzuziehen und Zeit hat, zur Ruhe zu kommen.
So wie wir auch zur Ruhe kommen im Winter.
Ja.
Mhm.
Also, ja, war schon schwierig.
Das glaube ich, ja.
Mhm.
Aber man muss natürlich unterm Strich sehen, auch eine fundamentale Unterstützung.
Ja.
Mhm. Ich bin dankbar, dass sie den Weg mitgegangen sind und dass wir das ausdiskutiert haben.
Mhm.
Und das fühlt sich gut an. Und mittlerweile, meine Mutter trinkt es sehr gerne und immer gerne.
Mhm.
Und auch dein Papa ist ein Riesenfan.
Zum Glück haben wir auch ganz tolle Resonanz relativ früh bekommen.
Yeah.
Durften schnell nach Kopenhagen, durften ins Noma zum Essen Weine zeigen, sind da in einer geilen Gastronomie. Also wir waren nie im Noma mit unserem Wein, aber haben einen Haufen geile Läden in Kopenhagen, kriegen aus aller Welt Feedback. Ja, es ist. Und das hat schon auch so ein bisschen den Eltern gezeigt, okay, das ist vielleicht ein spannender Weg.
Ja, das wollen die Leute, das interessiert die Menschen. Mhm.
Ja, und wir müssen uns halt so nicht verbiegen. Wir können so machen, was wir für gut halten. Allen kannst du es nicht recht machen, aber es fühlt sich für uns so richtig an. Und ja, selbst in einem Markt, der gerade nicht so einfach ist, fühlt sich trotzdem richtig an.
Du musst los, gell?
Ich gehe jetzt gerne.
Yeah.
Ich darf jetzt zum Kindergarten laufen und unsere große Tochter abholen.
Danke dir für die
Vielen
Zeit.
Vielen Dank, dass ihr da seid.
Gut.
Richtig schön.
Wunderbar. Wenn wir jetzt eh schon bei diesem Thema Kopenhagen und so weiter waren, das ist auch was auf meiner Liste. Exporttechnisch, wie viel Land im Ausland?
Ui.
Wie viel bleibt in Deutschland aktuell?
Über 90% Ausland.
Mm-mm.
Ist unsere ökologische Achillesferse, weil wir hier versuchen, einen kleinen Footprint zu haben und verschippern das um die Welt.
Mhm.
Auf der anderen Seite natürlich, es gibt auch eine Sehnsucht von Großstädtern und Metropolen in der Welt, die einen harten Job haben und viel Stress und dann abends so einen authentischen Schluck, so was Saftiges, was mir vielleicht gut tut, gerade der Krieg. Da können wir auch unseren Mehrwert beitragen, glaube ich. Und deshalb funktioniert es auch und wird es auch in die Länder geholt. Und ja, wir haben schon auch im Hinterkopf, dass wir jetzt hier langsam einen Raum haben möchten für Begegnung, wo wir unsere Weine ein bisschen mehr zeigen können.
Mhm.
Es gibt auch super, super viele junge Leute hier in Stuttgart, die das sehr interessiert.
Mhm.
Und schauen wir mal.
Wie ist das insgesamt entstanden? Weil du ja schon gesagt hast, Kopenhagen, und ihr habt früh die Chance gehabt, nach Kopenhagen zu kommen. Wie sind eure Weine überhaupt in die Welt rausgekommen? Also seid ihr irgendwie mal mit den Weinen dann zu wem hingegangen und gesagt, kostet es? Oder sind Leute auf euch zukommen und haben gesagt, wir wollen das mal kosten? Wie ist das entstanden?
Also es gab noch eine Zeit, da gab es richtig Natural Wine Hunting. Und da haben wir noch den Fuß in ein paar Türen bekommen.
Okay.
Allein über einen Insta-Auftritt eben, da gab es echt dann direkt viele Anfragen. Hey, ich habe gesehen, ihr macht auch Natural und können wir mal vorbeikommen und so. Über Dänemark ist jetzt entstanden über einen Marcel Mühlberger, der hat einen Kumpel. Ja. Und mit Marcel habe ich immer viel Schlagabtausch und Austausch,
ja.
Weil er eben auch eine ganz hohe Energie hat, ja. Und viel Drive und einen spannenden Blick auf Wein.
Ja.
Und er hat mir tatsächlich seinen Kumpel vorbeigeschickt und es ist auch fast eine Freundschaft entstanden jetzt, ja, mit Freddy. Wir waren dort jetzt im Urlaub mit den Kids, auch bei seinem Vater. Und Kopenhagen taugt uns schon sehr, was da was für ein Drive da in der Gastronomie ist, wie die junge Leute da alle regional einlegen. Ui. Und auch der Stellenwert von gutem Service, mhm, und von einem guten Produkt, von einem guten Lebensmittel. Wir haben jetzt auch das Gefühl, hauptsächlich in Kopenhagen ist das so, nicht ganz überall in Dänemark so, aber mega schöne Kultur dort oder geiles Level an Gastronomie in Kopenhagen.
Ja.
Und ja, tatsächlich gibt es ja auch einen Haufen Foodtouristen, die nach Kopenhagen fliegen und dort sich durch die Karten essen und trinken, und da von dort haben wir dann doch auch einige Querverbindungen
gekriegt. Das ist wieder ein guter Verteilungspunkt.
Das fasziniert mich so sehr, dass Kopenhagen so ein arger Verteiler ist für Weine. Ich meine, aus Österreich ganz arg. Die ganze österreichische Natural-Szene ist gefühlt von Kopenhagen aus in die Welt verteilt worden oder von London aus teils.
Ja, es wird jetzt auch ein bisschen überflutet, ist mein Eindruck. Gibt ein irres Angebot im Natural-Bereich. Aber ja, wird sich zeigen.
Ja, es wird sich auch wieder einpendeln.
Mhm. Ja.
So wie alles immer.
Und wer es ernst meint, der wird seinen Weg gehen, glaube ich.
Ja, genau, das glaube ich auch.
Und der wird auch einen Verrückten finden, der das auch geil findet. Richtig. Also, wir das machen nicht so große, Vorteil. Nicht das so riesige Punkt. Produktionen. Mhm. Ich hoffe immer, unsere 20.000 Flaschen Wein, wir werden schon ein paar Verrückte finden, die das gut finden. Das
sicher.
Ja, bis jetzt noch immer, ne?
Also. Da machen wir keine Sorgen,
ja. Ja, nein, und das passt schon.
Wie ist die Österreich-Connection entstanden mit Moritz, also mit Weinskandal?
Über den Henry. Der war, glaube ich, auch in Geisenheim. Wir haben gemeinsam einen Freund, Johannes.
Ja.
Und Henry hat das ein bisschen eingefädelt. Ja.
Ja, sehr gut.
Aber mega schön, mega wichtige Arbeit, die der Moritz macht.
Ja. Ja.
Mit seinem Mindset, mit seiner Kontextualisierung. Eigentlich bin ich stolz, dass wir mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Also, weil er eine Arbeit macht, die genau in die Kerbe schlägt, die wir auch schlagen möchten.
Ja.
Ja.
Und da, ja, das ist schön.
Ich wollte noch so ein bisschen Sortimenten noch weiter diskutieren, weil wir das am Anfang schon so ein bisschen gehabt haben und mit so zwischen Grand Cru, Spätburgunder und dann dazwischen Mittelbau und dann halt Einstieg mit Softwein und Co. Wie schaut das Sortiment jetzt im Detail gerade aus? Macht ihr nur eigene Sachen? Macht ihr Negoss-Sachen auch? Was ist da gerade der Stand?
Wir haben einen kleinen Anteil Negoss im Vernes-Mauve-Blanc.
Ja.
Ein Johanniter kaufen wir dazu.
Mhm.
Aus einem Weinberg, der schon 30 Jahre jetzt organisch ist und 20 Jahre mit Johanniter bepflanzt.
Okay, cool.
Vom Reinhard, ganz, ganz super Farming dahinter.
Geil.
Sonst alles eigen.
Mhm.
Und es hat sich jetzt so gezeigt, wir machen vier Gutsweine. Das ist Vernes-Mauve Blanc, Vernes-Mauve Rouge. Dann kommt das Rosenwasser dazu, was wir vorher verkostet haben im Fass. Also ein Orange. Und unser Merlot, der auch zu unserem Heritage gehört, kommt in die Gutsweinschiene. Dann machen wir Village, vier Weine. Das ist Riesling, Chardonnay, Spätburgunder, Lemberger.
Mhm.
Und dann machen wir noch unsere ältesten Weinberge, drei Lagen obendrauf.
Mhm.
Da haben wir einmal die Kapelle, Chardonnay-Lagenwein, der dann 2 Jahre auch im Holzfass darf und an der Oxidation entlang gehangelt wird. Und genauso Riesling, 2 Jahre im Fass.
Mhm.
Und unser Spätburgunder Grand Cru.
Mhm.
Genau. Lemberger ist noch ein relativ junger Weinberg, also blaufränkisch. Da bleibt man noch in der Village jetzt.
Ja. Mhm.
Aber so haben wir dann ein 4-4-3-System.
Mhm.
Vier Gutswein, vier Village und drei Lagen. Und das fühlt sich jetzt so ganz stimmig an für uns.
Mhm.
Das hat sich so jetzt ein bisschen kristallisiert, in die Linie wollen wir reinfahren.
Mhm. Wobei der Lemberger wenn ich den richtig in Erinnerung habe, der hat da extrem viel Spannung gehabt. Also ja, der war ja sau, sau cool. Der darf durchaus auch auf.
Ja, ja, der wird schon mit der Zeit der aufgekommen.
Ja, aber das ganz heißt, wunderbare Sorte, Lemberger einfach.
Ja gut, wahrscheinlich großartig. Ist es halt einfach, weil man die Sorten so feiern oder weil ihr die Sorten ja, so feiert, klar, dass das halt
zu viel ist. Halt wiederum, mehr extra. Wiederum unser Heritage dann ja, mit, genau, mit dem Blaufränkisch, das ist nochmal, gibt da immer nochmal diesen extra Kick halt, weil das halt in Österreich so groß wird und so groß ist und trotzdem eigentlich unterschätzt wird. Nein, yes. Das ist einfach geil. Das heißt aber, der Spätburgunder ist jetzt quasi ganz oben.
Grand Cru.
Wie heißt dann die Lage? Weil das haben wir nämlich tatsächlich davor nicht diskutiert.
Ja, wir nennen ihn jetzt Berg. Das ist der Götzenberg. Aber weil wir ja Naturwein machen,
darfst du
ja
nicht aufschreiben.
Ja, klar. Nicht. Und der Riesling, der heißt dann Götzen und der Spätburgunder heißt Berg.
Ah,
genau.
So haben wir uns jetzt ein bisschen beholfen. Genau. Aber das ist Filet vom Götzenberg.
Ja.
Französischer Genetik. Ein schönes Potenzial.
Mega.
Wie alt sind da die Reben im Schnitt?
2,2 gepflanzt, also 23 Jahre jetzt.
Ah, geil.
Ist noch ein Kind, aber.
Ja, aber schon, ja, aber schon ein spannendes schon. Kind.
Ja.
Das ist das Leibende, ja.
Sehr gut. Hast du jetzt deine letzte große Frage
gestellt? Das war meine letzte große Frage tatsächlich, ja.
Optimal. Dann bleibt nur unsere gemeinsame letzte große Frage. Okay. Wie geht's weiter? Was sind die Pläne für die Zukunft? Was habt ihr vor? Gibt es irgendwelche Projekte, die jetzt wirklich möglichst nahe anstehen? Und gibt es irgendwelche so generellen Zukunftsaussichten?
Also weiter, go with the flow. Alles soll fließen. sich schon ein bisschen festsetzen unter den ernsthaften Weingütern, weil wir glauben, eine spannende Geschichte erzählen zu können.
Oh ja.
Aber alles kann, nichts muss. Langfristig Existenz sichern,
ja.
Sich ab und zu durchs Chaos wühlen und dann wieder Struktur schaffen, dass die Luft zirkulieren kann. Ne, für uns ein Riesenprivileg, bei allem Druck, den man auch immer wieder hat, so einen Weg gehen zu dürfen. Wir haben noch viel zu erzählen, viel in der Pipeline, viele Ideen, einen spannenden Weg vor uns, der uns viel Freude macht. Und ja, immer wieder gibt es Situationen, durch die man durch muss. Jetzt ufert gerade unsere kleine Baustelle aus. aber ja, uns war jetzt wichtig, da auch einen Raum für Begegnung zu schaffen, dass die Leute kommen können, wir zusammen uns dem Wein annähern können, begegnen, gucken, zuhören. Eher zuhören, nicht so viel analysieren, sich austauschen. Ja. Da gibt es ja ein paar tolle Mitstreiter in Württemberg, mit denen es einfach voll Spaß macht, auch Wein zu machen.
Also die Community ist auch gut.
Ja, wir sind leider nicht so ganz eng aufeinander. Das heißt, wir fahren schon immer 30, 40 Minuten leider. Sagen wir mal, Bermuda-Dreieck zwischen Hessigheim, Roswag und Ulbach ist leider ein bisschen. Aber ein wichtiger Austausch und ja, spannende Region, die ja hoffentlich sich auch auf den Weinkarten der Welt etabliert. Total unbekannt ist, global gesehen.
Ja.
Weil der Schwabe eher hier halt sein Stolz war, natürlich Bosch und Porsche und Mercedes.
Ja.
Und nicht unbedingt unsere 1200-jährige Weinkultur, die es aber nun mal gibt und die viel spannende Geschichten zu erzählen hat. Wir haben ja auch schon super, super Vorreiter. Also wenn ich an Rainer Schneidmann und Jochen Beurer denke, die auch immer spannende Weine machen und zeigen, dass hier was geht.
Ja, das Potenzial ist riesig.
Ist da.
Ja.
Und halt, kommt immer drauf an, wer was sucht im Wein, gell? Wie Wein resoniert mit einem. Der eine sucht halt eher den schroffen Kalkstein jetzt irgendwie aus Freinsheim in der Pfalz. Der andere eher ein bisschen den saftigen Ton aus dem Jura oder aus Württemberg. Ganz, ganz jeder, wie er möchte.
Ein sehr schönes Schlusswort, gell?
Exakt. Daniel, danke nochmal. Das war jetzt super, super spannend, von dir das Ganze nochmal zu hören. Es ist exakt gleich wie das Gespräch, das wir damals am Telefon gehabt haben, wo ich auch am Schluss ausgegangen bin und in die Podcast-Folge sicher 15 Mal das Wort Gspier eingeschrieben habe, weil es so, so hart bei euch darum geht, um dieses Gefühl, das Gefühl für den Boden, das Gefühl für die Reben, das Gefühl fürs Weinmachen und das, also ganz ehrlich, das Gspier für die Leute. Also ich habe schon das Gefühl, ihr seid einfach super, super einladend mit allem, was ihr macht. Und das ist sehr schön. Fühlen uns sehr, sehr wohl da.
Ja, ja.
Also danke dir nochmal.
Ich danke euch vielmals. Eine Ehre, dass ihr da seid.
Das wollte ich nochmal hören. Ja, ja.
Und eine Freude zugleich, sich mit euch auszutauschen. Ich bin auch Fan. Ich finde, ihr macht auch einen tollen Beitrag für die Weinkultur auf eine wunderschöne Art und Weise, wie ich finde, weil ihr sensibel zuhört, reinspürt. Und das ist ein Zugang, der mir taugt und der auch... deren Beitrag ist, den Wein liefern kann, bei allem Alkohol-Bashing, den wir haben. Aber Wein kann Meditation sein, spüren, wenn es gut gemacht ist, da lebt eine Scholle Land weiter. Und ist ein großartiges Kulturprodukt. Mhm. Und danke, dass ihr das auch so kontextualisiert.
Das war jetzt ein nur besseres Schlusswort.
Wirklich, ja.
Danke dir.
Danke, wirklich sehr, sehr lieb, ja.
Und danke euch fürs Zuhören. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps nennen uns beide gleichzeitig schicken. Ansonsten ist das Ganze keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostung, Notizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.